Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zum Sonntagsfazit. Wir sind im Münchner Residenztheater bei einer neuen Irmgard-Coin-Bearbeitung. Nach Mitternacht heißt diese multimediale Inszenierung über 2 Tage im Jahr 1936. Wir treffen in Berlin auf Jan Böhmermann und in Amsterdam auf Tilda Swinton. Wir erinnern an den verstorbenen Bariton Franz Grundheber und blättern in der neuen Ausgabe der Zeitschrift AD Architectural Digest zum Thema Best of Germany. Bekannt geworden ist die Schriftstellerin Irmgard Coin vor allem mit ihrem Roman Das kunstseidene Mädchen. Auch ihr späterer Roman Nach Mitternacht greift die gesellschaftlichen Umbrüche der 1930er Jahre auf. Wieder erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau. Einer Frau, die wie Irmgard Coin selbst beschließt, ins Exil zu gehen.
Gott, das ist ja schon kurz nach 12. Egal, der Nachtzug fährt noch. Ja, aber dafür brauche ich jetzt erstmal meinen Pass. Genau, ich brauche jetzt erstmal meinen Pass, dann brauche ich noch Geld. Wir müssen ja auch schließlich, ich weiß, darf man so viel Geld, wir müssen irgendwas essen, dann brauchen wir auch noch Tickets für den Zug, dann etwas zum Anziehen habe ich. Wo ist denn jetzt mein Pass? Ich, bitte, lass eine Bombe vom Himmel fallen, die uns einlöst. Ich bin so müde.
Das Münchner Residenztheater hat Irmgard Coins Roman Nach Mitternacht jetzt für die Bühne adaptiert mit der Schauspielerin Nafi Yanya als Hauptfigur. Sie ist mit 28 Jahren das jüngste Ensemblemitglied des Hauses. Christoph Leibold hat die heutige Premiere im Marstall miterlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Das Resi kündigt einen Abend nach Irmgard Coin an. Spielt diese Inszenierung wie der Roman im Jahr 1936 oder ist das hier zeitloser angelegt?
Das ist insofern eine interessante Frage, weil zunächst denkt man, ja klar, die Antwort vordergründig fällt ganz klar aus. Der Roman ist zeitgebunden, der lässt sich nicht so mir nix, dir nix daraus lösen. Da ist von Hitler die Rede, von Göring, der Gestapo, SSSA. Und drum spielt das auch bei Cosmia Spelliken, der Regisseurin, 1936. Allein schon von den Kostümen und Kulissen, also das Bühnenbild, zeigt verschiedene Schauplätze, erst so eine mit Holz verkleidete Kneipe mit Tresen und Tisch. Später gibt es ein bürgerliches Wohnzimmer mit Bücherregal, Sofa, gedeckter Tafel. Es gibt Grammophone, Volksempfänger. Also mit viel Liebe zum ja wirklich auch naturalistischen Detail von Ausstatterin Anna Kreinecke ausstaffiert. Wieso es dann doch nicht 100% Naturalismus ist, das sieht man, weil die Wände sind so Aufsteller, dazwischen gibt es Scheinwerfer. Also es ist fast wie so ein Filmset für einen Studiodreh. Das ist es aber nicht, was das ausmacht, dass das Ganze doch so ein Stück weit aus der Zeit herausgehoben ist, sondern die Sprache. Die Hauptfigur, Sanna, ist ein Teenager, 19 Jahre alt und die schaut schon bei Irmgard Coin so jugendlich unverstellt auf das Weltgeschehen und in Inszenierung von Cosmia Spelliken spielt das Nafi Yanha, Sie haben es erwähnt, und die hat eine wunderbar, obwohl sie eben 28 ist, jugendliche, fast kindliche Ausstrahlung und vor allem sie spricht wie ein Teenager, ein Jugendlicher von heute, wenn sie über den Nazistaat, ich zitiere jetzt so aus der Erinnerung, aber sie sagt, glaube ich, das ist ein verkacktes System, klingt fast schon wie ein Euphemismus, trifft es aber dann doch. Und das hat aber eine große Natürlichkeit, ohne dass es irgendwie bemüht nach Jugendsprech klingen würde.
Die Regisseurin Cosmia Spelliken ist ja auch noch ziemlich jung, 30. In der Corona-Zeit ist sie als Nachwuchsregisseurin des Jahres ausgezeichnet worden für ihre digitale Werther-Bearbeitung. Sie kommt vom Film. Wie nähert sie sich jetzt diesem Stoff von Irmgard Coin? Rein analog oder eben auch multimedial?
Also es wird nicht wie bei Werther, wo der Briefroman sozusagen stattdessen gezoomt und gewhatsappt wurde, das nicht. Aber es wird auch Medieneinsatz hier inszeniert. Der Roman hat ja 2 Ebenen. Also es gibt die Haupthandlung, die spielt in diesen besagten 2 Tagen 1936. Die letzten von Sanna, ehe sie mit ihrem geliebten Franz in die Emigration geht. Da ist sie noch mit Freunden, Bekannten in Kneipen, Abendgesellschaften unterwegs und beobachtet viel. Und durch ihre Augen sehen wir so eine Reihe von Menschen, die eigentlich so durchschnittlich sind, also nicht die Turbo-Nazis, sondern auch nicht die strahlenden Widerstandshelden, sondern so die ganz normalen Opportunisten und Mitläufer oder auch Leute, die nicht konform gehen, aber zum richtigen Widerstand reicht es dann doch nicht. Und darin eingebettet gibt es Rückblenden zu früheren Ereignissen und Sannas Gedanken dazu. Und jetzt diese Handlung der letzten 2 Tage, die sehen wir live auf der Bühne in den geschilderten Kulissen und die Rückblenden, und jetzt kommt's, die sehen wir auf 3 Leinwänden. Über und an der Seite der Bühne, übrigens Leinwände nicht so im Querformat wie im Kino, sondern Hochformat wie im Handy. Und da sehen wir Szenen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, als Sanna eine Zeit lang bei ihrer Tante gelebt hat, sich dort in Franz verliebt hat. Und da hat sie mal am Kaffeetisch rein aus jugendlicher Unbedachtheit flapsige Bemerkungen über Hitler und die Nazis gemacht. Die Tante schwärzt sie an, Sanna wird verhört von der Gestapo. Und das ist eben auf der Leinwand zu erleben. Und als Zuschauer müssen wir bei diesen Szenen den Kopfhörer aufsetzen, weil man die Tonspur aufs Ohr bekommt. Mhm. Und zwar nicht nur das, was die Figuren in der Rückblende sagen, sondern auch Sannas Nachdenken darüber, ihre Reflexion.
Das hört sich nach einigem technischen Aufwand an. Mhm. Lohnt sich das denn?
Es ist auf jeden Fall ein effektiver Kniff, den Roman spielbar zu machen, weil damit die Rahmenhandlung, die Rückblenden so klar unterschieden ist und das ist auch sehr versiert. Wir können quasi in Sannas Kopf gucken, das ist auch toll, ihren Gedanken lauschen. Das ist erstmal auch im Roman so angelegt. 1936, da waren die Schrecknisse der Nazis schon sichtbar, aber noch nicht so im ganzen Ausmaß des Grauens. Und Sanna ist eben auch noch so ein Teenager. Da geht es auch um andere Dinge, um Liebe, um wieso das Leben so kompliziert ist. Wieso darf man nicht einfach jemand lieben, weil er Jude ist? Und wieso man nicht Hitler einfach strange finden darf? Also die Nazi-Herrschaft als Teenie-Problem. Und das ist ein Denken auf so eine ganz arglose Art. Und trotzdem hat Sanna den richtigen moralischen Kompass und lehnt Nazis aus so einem unverbogenen Gerechtigkeitsempfinden ab. Und doch durchsteigt sie irgendwie die Lage. Wir hören mal kurz rein, da lauscht sie einer Hitlerrede und wir hören dann praktisch ihr Nachdenken drüber.
Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war.
Ich hasse solche Reden im Radio, wirklich. Ich verstehe halt, nicht so richtig, worum es da geht und was da überhaupt gemeint ist. Und mir persönlich ist es auch zu gefährlich, jemanden zu fragen. Naja, ich habe halt gelernt, wenn man besser mal die Klappe hält und sich in Acht nimmt. Und ich habe es wirklich auf die harte Tour gelernt.
Ja, und das Tolle ist, dass einem Sanna ganz nahe kommt, so direkt aufs Ohr. Und gleichzeitig sieht man sie gespiegelt im Gesicht von Nafiyana, die ich hier echt nochmal loben muss, sieht man sozusagen, während die Rückblenden in Bild und Ton laufen, sie meist vorn an der Rampe, nah am Publikum. Und während man sie sprechen hört als Off-Stimme, können wir das gleichzeitig an ihrem Mienenspiel ablesen. Also sie lächelt, sie verzieht das Gesicht, alles total präzise, nuanciert natürlich. Also überhaupt kein Overacting, ganz, ganz großartig.
Ja, das fand ich jetzt schon sehr eindrücklich eben. Gilt denn das für die ganze Aufführung, diese Begeisterung?
Die kann sich sehen lassen, die Aufführung. Da bin ich nicht ganz so überschwänglich. Es beginnt gleich mit so einem Monolog von Sanna und da ist man gleich total gefangen. Und wenn dann die Szenen auf der Bühne zu sehen sind, dann fällt es trotz aufwendiger Ausstattung, erlesenem Licht, ein bisschen ab, weil das so ein Fernsehspielrealismus bedient. Das ist schön anzusehen, aber auch ein bisschen Tick bieder und im Endeffekt langweilig. Also Nazi-Kostümfilme und Stücke haben wir einfach schon oft gesehen. Die meisten Schauspieler spielen zwei Figuren. Meist eine, die eher so sympathisiert mit den Nazis oder ein Mitläufer ist oder jemand, der dagegen ist. Das ist so vielleicht so ein Verweis, dass beides in den Menschen angelegt ist. Trotzdem ist das so nachgestellt an der Roman. Also das Aufregende ist tatsächlich dieser spezielle, naive Blick, der dann doch die Welt durchschaut, der den Stoff spannend macht und auch die Stärke des Abends ausmacht. Aber es braucht halt auch Ereignisse, an denen sich Sannas Denken festmachen lässt. Und die wirken dann zwar irgendwie passabel, aber auch so ein bisschen pflichtschuldig bebildert. Aber nochmal, allein Nafiyana, die lohnt den Besuch der Aufführung.
Christoph Leibold über die heutige Premiere am Münchner Residenztheater nach Mitternacht nach Irmgard Keun, inszeniert von Cosmea Spellecken. Schönen Dank.
Gern geschehen.
Der Satiriker Jan Böhmermann bespielt mit seiner Gruppe Royal für 3 Wochen das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Unter dem Motto Die Möglichkeit der Unvernunft präsentiert er einen Ausstellungsparcours, Konzerte und Podiumsgespräche, unter anderem mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Den zitiert Böhmermann auch in der Ankündigung der Ausstellung. Die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren gilt es zu weiten, anstatt sie zu verengen, hatte Weimar ja gesagt. Und Böhmermann fügt hinzu, es ist an der Zeit, der Gesellschaft die Wurst vorzuhalten. Unsere Kollegin Ingrid Wenzel war am Eröffnungswochenende vor Ort und traf dort auf besondere Ausstellungsstücke und besondere Rahmenbedingungen. Medienmann Böhmermann erteilt nämlich in der Ausstellung ein Handyverbot.
Die großen Fragen der Gegenwart möchte Jan Böhmermann im Haus der Kulturen der Welt aufwerfen. Im weiten Eingangsfoyer des Hauses wird klar, erstmal geht es um Jan Böhmermann. In einer Art Skulpturensammlung sind Souvenirs aus seiner 12-jährigen Late-Night-Karriere ausgestellt, in der er viele Skandale satirisch aufgedeckt hat. Finn Klimans defekte Corona-Maske steht auf einem Sockel, dann der Boxsack aus Jan Marschaleks Wirecard-Büro neben Trump-Hotel-Duschgels und Fernsehtrophäen. Die Unfassbarmachung unvernünftiger Arbeit, so heißt es im Begleitheft über die Skulpturensammlung, aber bitte nicht anfassen. Das ist für Fans des Satirikers bestimmt toll, mal den Original ZDF-Magazin Royal Honig auf einem Podest zu sehen, wenn man vorher die Folge über den Honig geschaut hat. Wer sie nicht gesehen hat, QR-Codes im Begleitflyer führen zu den jeweiligen Episoden. Wenn man sie denn anklicken könnte. Dazu später mehr. Weiter geht's im Haus der Kulturen der Welt. Werden im nächsten Raum die großen Fragen unserer Zeit behandelt? Nein, im nächsten Raum geht es auch um Jan Böhmermann. Diesmal nicht Skulptur als Medium, sondern Papier. Ein Teil seiner juristischen Korrespondenz von über 15.000 Strafanzeigen und Abmahnungen, hier ausgedruckt. Bildschirmfotos von seinem Handy, ausgedruckt. Hasskommentare gegen ihn, ausgedruckt. Böhmermann sagt über diesen Raum: Raus aus den Medien, rein in die Wirklichkeit. Aber was ist das für eine Wirklichkeit? Auch nur eine aus einem sehr guten Farbdrucker. Auch wenn seine juristische Korrespondenz beachtlich ist, das Internet ausdrucken ist so alt wie das Internet selbst. Also, weiter geht die Suche nach den großen Fragen. Auf dem Begleitflyer ist ein mysteriöser, dunkler Ort markiert. Dark Place, don't go there, heißt es. Und es stellt sich heraus, es sind, die Museumstoiletten. Plakatiert voller Fotos von Luigi Mangione. Wer war das nochmal? Mangione steht in den USA gerade für einen Mord an einem schwerreichen Krankenkassenboss vor Gericht und geht im Internet viral, auch für sein schönes Gesicht, und wurde dadurch zum Meme, unter anderem als katholischer Heiliger im Netz dargestellt. Moment, warum erkläre ich das Ganze hier? Weil es in der Ausstellung nicht erklärt wird. Wer das Klo betritt und die Referenz kennt, der kennt die Referenz. Und wer sie nicht kennt, hat gerade 15 Euro für ein Museumsticket ausgegeben und tja, halt Pech gehabt. Ein Werk sei hier noch erwähnt, da es auch auf der Website angekündigt ist. Die Waisenvernichtungsmaschine. An der Decke des Foyers hängt eine Art Mini-Achterbahn für Kuscheltiere, die am Ende in einem Schredder landen. Das Programmheft verlinkt zu, und jetzt muss ich auch wieder erklären, einem Witz aus dem Online-Forum Reddit von 2020. Herzerwärmende Geschichten in den USA klingen immer gleich. Jemand treibt Geld ein, um Waisen aus einer Waisenvernichtungsmaschine zu retten, anstatt zu fragen, wieso es so eine Maschine überhaupt gibt. Böhmermann stellt diesen Spruch als Objekt dar, mit geschredderten Kuscheltieren. Und ja, darüber kann man sich empören, weil es einfach nur eine Abbildung eines Twitter-Jokes ist. Nicht weiter erklärt oder die Idee weitergedacht. Aha, krass. Was interessant ist, Jan Böhmermann darf hier die Regeln aufstellen. Und die Regel ist, keine Handys, keine Audioaufnahmen. Auch nicht auf der Pressekonferenz mit ihm. Auch nicht, obwohl es ihm hier explizit um die Grenzen des Sagbaren und um die Freiheit geht. Wie würde er seine eigene Sendung drehen mit dieser Regel? Böhmermann kritisiert den technischen Aspekt der Kultur. Kultur und Technik seien zu sehr zusammengedacht. Jedes Gefühl werde durch ein Medium gedrückt. Der Wunsch zurück ins Analoge ist verständlich. Sich von Kunst berühren zu lassen, nicht Selfies damit machen, Konzerte erleben, nicht filmen. Aber um sich berühren zu lassen, muss eine Ausstellung auch entsprechend gestaltet sein und nicht eine Aneinanderreihung von Referenzen anbieten wie in einem Social-Media-Feed. Böhmermann hat hier Narrenfreiheit. Dann darf man auch etwas Närrisches erwarten. Aber Satire darf bekanntlich alles und in Deutschland auch unlustig sein. Vielleicht gelingt ihm analoge Zwischenmenschlichkeit in den Podiumsgesprächen und Konzerten, die das Programm die nächsten Wochen begleiten. Dem Vorwurf von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, Böhmermann würde antisemitischen Positionen des Rappers Chefcat eine Bühne bieten, entgegnete er und würde diese, untergehakt mit Weimer, sofort von der Bühne boxen. Der ausverkaufte Eröffnungsabend war schon stimmungsvoll und vielversprechend mit Sängerin Fufi 50, der Band Blond und einem DJ-Set von Ex-Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Menschen wippen dicht gedrängt und verschmelzen im Sonnenuntergang und Neonlicht zu einer schwarzen Masse. Als Jan Böhmermann die Bühne betritt, zücken doch viele ihr Handy.
Ingrid Wenzel mit einem kritischen Blick auf Jan Böhmermanns Ausstellung Die Möglichkeit der Unvernunft im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Dort zu sehen bis zum 19. Oktober, ergänzt eben um ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten und Diskussionen. Heute wurde bekannt, dass der Opernsänger Franz Grundheber gestern an seinem 88. Geburtstag im Kreise seiner Familie gestorben ist. Jahrzehntelang war er für viele der wichtigste deutsche Bariton, ein Vorbild für Generationen von Sängern.
Es gibt Stimmen, die lauter sind als meine, dramatischer klingen als meine, aber für mich war es immer wichtig, mit allen Farben und Schattierungen, die ich meiner Stimme abgewinnen kann, eine Geschichte zu erzählen.
Franz Grundheber. Geboren wurde er 1937 in Trier. Er gehörte 20 Jahre zum Ensemble der Hamburgischen Staatsoper, war aber auch international erfolgreich mit einem sehr breiten Repertoire von Mozart über Wagner und Verdi bis zu zeitgenössischer Musik. Nun ist Franz Grundheber also mit 88 Jahren gestorben. Jörn Florian Fuchs, was machte seine Stimme denn so besonders?
Er hat es ja gerade schon gesagt, er wollte erzählen, er wollte wirklich den Inhalt einer Partie rüberbringen. Das bedeutet, dass man auch erstmal vom Text ausgeht und nicht unbedingt erstmal von dem Notenmaterial. Mir fällt da so ein bisschen als Gegenpunkt an Anna Netrebko, die dann wirklich sehr auf die Verzierung setzt und sehr auf das Vokale und nicht so ganz auf das Inhaltliche. Und Grundheber war beides wichtig, vielleicht sogar das Inhaltliche ein Tick mehr. Und er hatte eben ein ganz breites Spektrum an Tönen, die er geschaffen hat, die er singen konnte. Das ging für einen Bariton auch in ziemliche Höhen, wobei natürlich die Tiefe, dieses satte, sonore, dieses sehr warme und dabei eben textverständliche eigentlich eine seiner absoluten Spezifikationen war.
Welche Rollen bleiben nachhaltig, nachhallend in Erinnerung?
Er ist sicher einschlägig viel noch bekannt als Barak in Der Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Überhaupt war Richard Strauss für ihn schon so ein Hauskomponist. Und dann die ja überwiegend bösen Rollen in den großen Opern von Giuseppe Verdi, aber auch im deutschen Fach. Er hat sich dann hochgesungen, auch international im Wagner-Fach vor allen Dingen. Wir hören ihn jetzt mal in einer Aufnahme als Fliegender Holländer in der Titelpartie aus Savonlinna von den dortigen Opernfestspielen. Ja, das ist eine seiner Paraderollen gewesen. Es ging dann auch ein bisschen in die Gegenwart. Gegenwart heißt allerdings hier Alban Berg vor allen Dingen und Schönberg. Da hat er Moses und Aaron gesungen. Und die Gurre-Lieder, da gibt es noch eine Aufnahme unter Christian Thielemann, die ist erst ein paar Jahre alt. Er hat auch, glaube ich, 2018 herum erst seinen Bühnenabschied gefeiert. Eine absolute Paraderolle noch zu nennen unbedingt ist der Wozzeck. Das hat er auch mal inszeniert, das Stück. Und das war absolut die geniale Verkörperung schlechthin in dieser sehr anspruchsvollen, schwierigen Partie.
Wichtig ist bei einem Opernsänger ja auch das schauspielerische Talent. Hatte Grundheber da eine starke Bühnenpräsenz?
Ich habe ihn nicht sehr oft erlebt, noch in der Liebe der Danae etwa. Und das war sofort klar, dass das ein Bühnentier ist, wenn man das so platt formulieren darf, der wirklich sehr expressiv auch gespielt hat. Und das ist, wenn man so will, von der alten Schule her. Also vielleicht könnte man so ein bisschen sagen, denken wir an die großen Darstellerinnen und Darsteller der Schaubühne Berlin noch, wie die gespielt haben. Ja, wo durchaus Pathos war, aber eben auch emphatische Einfühlung und nicht so viel Firlefanz, sage ich mal. Keine Gags, keine modischen Geschichten. So könnte man vielleicht sagen, war es ein Schaubühnendarsteller auf der Opernbühne.
Wer würde Ihnen, Herr Fuchs, denn unter heutigen Sängern als ja, Nachfolger einfallen, was Timbre und Ausstrahlung angeht? Also wer hat den Platz von Franz Grundheber eingenommen?
Also ich musste denken an Bryn Terfel vor allen Dingen, den Bariton, der auch eben sehr viel Wagner singt und der eben auch diese Klarheit in der Stimme hat, der auch relativ hoch kommt vom Umfang her und der eben auch wirklich diese wunderbare Schauspielbegabung hat letztendlich. Das wäre so meine Assoziation, aber da gibt es natürlich auch andere. Auf jeden Fall ist er sicher ein großes Vorbild gewesen für viele und viele sind heute sehr traurig, auch wenn er in den letzten Jahren dann krankheitsbedingt nicht mehr aufgetreten ist. Ich glaube allerdings nochmal als Sprecher, da habe ich ihn dann nicht mehr erlebt, aber wir nehmen wirklich Abschied von einer ganz bedeutenden, großartigen Sänger und auch menschlichen, denke ich, Persönlichkeit.
Jörn Florian Fuchs erinnerte an den Bariton Franz Grundheber. Er ist gestern an seinem 88. Geburtstag gestorben. Bei der diesjährigen Berlinale ist die schottische Schauspielerin Tilda Swinton mit dem goldenen Ehrenbär für ihr Lebenswerk geehrt worden. Ein Werk, das weit mehr umfasst als das Kino, Mode, Performance, feministische Kunstdebatten. Tilda Swinton ist wirklich eine enorm vielseitige Künstlerin. Das kann man jetzt in einer neuen Ausstellung sehen im Amsterdamer Eye Filmmuseum, wie Andreas Meyer-Feist berichtet.
Gewitter und Regen, das Trommeln der Tropfen auf ein Fenstersims. Es ist eng im Flur, halb geöffnete Holztüren führen in Zimmer, in denen es dunkel ist. Türen, die man nur einen Spalt aufmachen kann, den Kopf halb durchzwängen, um zu lauschen.
It's a flat. And the team here, you know, this is a film museum.
Wir sind in einem Filmmuseum, wo man es gewohnt ist, tolle Leinwände aufzustellen und unglaubliche Klanglandschaften zu zaubern. Und das Team hier hat es geschafft, eine typische Westlondoner Wohnung zu bauen.
Nun steht Tilda Swinton in dieser Kulisse und staunt. Die erste eigene Wohnung. Einen kleinen Teil davon zumindest hat das Museum nachbauen lassen. Die Geräusche kommen aus versteckten Lautsprechern. Das alles regt die Fantasie an. Fenster der Gedanken in die Vergangenheit. Tilda Swinton hat es sich nicht nehmen lassen, zu lauschen, sich hier hinzustellen. Lauschen in ihr eigenes Leben, in ihre Jugend.
But for a long time I did live alone in that flat and I know what a luxury that was.
Wir hatten diese Fähigkeit, nämlich allein zu sein. Allein zu sein für eine lange Zeit. Und ich weiß heute sehr genau, was für ein Luxus das war. Ich weiß, wie schwierig das heute ist, allein zu sein. Einen Platz, eine Wohnung zu finden, wenn man jung ist. In Amsterdam, in Berlin, in London. Man braucht das. Einen Ort, wo man in sich selbst hineinhören kann.
Finding a place and some quiet where you can hear your own ears.
Very often I would bring down from Scotland country life.
Tilda Swinton kommt aus Schottland. Ihr Vater, Sir John Swinton of Kimmergame, war Generalmajor in den Leibregimentern des britischen Königs. Sie studierte in Cambridge, sie war Kommunistin, sie fällt auf mit ihren 1,80, ihrer Unverwechselbarkeit. Ihre Vorliebe gilt dem Extremen, dem artifiziellen Kino, poetisch, politisch, unabhängig und nie allein.
The life we live. Work comes out of life.
Unser Leben, wie wir arbeiten, was uns bewegt, wie wir wahrnehmen, das entsteht aus unserer Geschichte, aus unseren Traumlandschaften, entsteht aus den Menschen, Dingen und Tieren, die uns umgeben. Das Beste ist, sich von all dem nicht abzukoppeln, nicht zu glauben, dass man das machen muss, was der Markt verlangt, zu glauben, dass man ein Profi sein muss. Das alles ist nicht wichtig.
...1986 debütierte Tilda Swinton in Derek Jarmans Film Caravaggio. Homosexualität war ein Thema. In einer Zeit, als die britische Premierministerin Thatcher ein Verbot durchsetzte, über Homosexualität im öffentlichen Leben positiv zu sprechen. Dass Tilda Swinton auch in den großen Studios war, ist nicht zu übersehen. 2007 mit George Clooney, der Oscar für ihre Rolle in Michael Clayton. Die Ausstellung, die später auch nach Berlin kommt, zeigt Bilder, Filme, Kostüme und die Arbeiten ihrer Freunde. Zusammenarbeiten, zusammen sein sei wichtig. Tilda Swinton warnt vor einer großen Gefahr.
It's always very interesting to notice.
Es ist für mich immer sehr interessant zu sehen, dass alle jungen Menschen, die kreativ sein wollen, in den letzten Jahren mit den gleichen Problemen kämpfen. Mit dem Druck, individuell zu sein, mit dem Druck, sich abzugrenzen von den Menschen, die sie erst dahin gebracht haben, wo sie sind. Da gibt es die neue Angst vor dem Sozialen. Es ist etwas, was eine ganze Generation in ihren Gefühlen durchzieht.
In einer Filmsequenz von Pedro Almodóvar sieht man sie als von ihrem Mann verlassene Frau, die am Ende ihre Wohnung anzündet und vorher mit einer Axt auf einen dunklen Herrenanzug einschlägt, der auf einem Bett ausgebreitet ist. Die künstlerischen Freundschaften, die Tilda Swinton pflegt, stellen Konventionen und Hierarchien in Frage. Sie widersetzen sich dem Autorenkult. Was diese Menschen eint, ist keine gemeinsame Ästhetik, sondern eine gemeinsame Idee. Offen für andere Perspektiven zu sein, ist die Devise und neue Formen der Verbundenheit zu erkunden. Tilda Swintons Freunde sind Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Sandro Kopp und Olivier Seyyar, Tim Walker. Von allen sind Arbeiten zu sehen und zu hören. Mit Jim Jarmusch kreierte Tilda Swinton die Installation »Die Untoten«, eine Mischung aus Schwertkämpfen und fliegenden Untertassen. In der Ausstellung »Ongoing« lädt Tilda Swinton ein, nicht nur als Zuschauer dabei zu sein, sondern als Mitreisende. Man kann teilhaben am unvollendeten Prozess ihrer kreativen Fahrt. Für die Direktorin des Amsterdamer Filmmuseums Breche van der Haag eine kreative Partnerschaft. Sie hat für jeden ihrer 41 Filme, die in der Retrospektive gezeigt werden, zusätzlich einen Kurzfilm ihrer Freunde ausgewählt. Es ist eine handverlesene Verbindung zwischen Welten. Jede Woche gibt es neue Filme und ich denke, man wird oft wiederkommen müssen.
Ongoing, die große Tilda Swinton-Ausstellung, ist bis zum 8. Februar im Amsterdamer Eye-Filmmuseum zu sehen. Andreas Meyer-Feist sagte eben, die kommt dann auch nach Berlin. Dazu habe ich noch keinen Termin finden können. Aber ab Mai nächsten Jahres schlägt sie in Athen auf. Auch schön. Und begleitend zur Ausstellung ist im Belser Verlag ein opulenter Katalog erschienen. Ich sag schon mal, Weihnachten naht. Und jetzt schauen wir uns die neue Oktoberausgabe der Zeitschrift Architectural Digest an, AD. Die steht traditionell im Zeichen von Best of Germany. Es geht um die vielen Facetten der Gestaltung von Wohnungen in Deutschland. Die hatte ja lange den Ruf, vor allem praktisch, weniger poetisch zu sein. Design war in deutschen Wohnzimmern lange ein Fremdwort, schreibt Chefredakteur Felix Wagner in seinem Editorial mit der Überschrift Ein Land für viele Bühnen über die stille Stärke des Wohnens zwischen München und Hamburg. Guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend.
Stille Stärke, das klingt ja so, als hätte sich doch einiges getan in den Inneneinrichtungen der Deutschen. Hat man sich von der reinen Funktionalität verabschiedet?
Gott sei Dank, ja. Und das ist ein großartiges Kompliment, glaube ich, an die Designerinnen und Architektinnen, an Interiorbüros, die wir in Deutschland haben, die hier großartige Arbeit geleistet haben, dieses Image von Deutschland ein wenig zu ändern.
Hamburg, München und Berlin ticken aber anders als Mailand und Paris. Hier punktet man eher im Detail, schreiben Sie. Was für Details sind das an Formen, Farben, Material? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ich glaube, dass der deutsche Bewohner, deutsche Familien großen Wert auf handwerkliche Genauigkeit legen, auf gute Schreinerarbeiten, die trotzdem ihre Funktionalität neben einer interessanten Optik erfüllen. In diesem Jahr war es, glaube ich, ganz interessant für uns zu sehen, wie toll Wandgestaltung passieren kann. Es sind ganz viele erdige Farben zurückgekommen. Man arbeitet mit Kalkputz, mit einer kreideartigen Textur, vielleicht auch schon fast lehmartigen Textur. Das besteht meistens aus sehr natürlichen Bestandteilen und ist uns in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen, dass da viele Wohnungen mit diesen Materialien arbeiten.
Nun zeigen Sie aber keine Durchschnittswohnungen der Deutschen, sondern ja sehr exponierte Beispiele von Menschen, die sich mit Architektur und Design befassen, mit Kunst und Gestaltung, die auch viel Geld dafür ausgeben. Was hat Sie besonders beeindruckt bei der Suche nach dem Best of Germany?
Ich glaube, wir sind das ganze Jahr unterwegs, wirklich in ganz Deutschland, reisen durch verschiedene Städte, gehen viel ins Gespräch mit Interior-Designerinnen und Studios, aber natürlich auch mit Privatpersonen, die ein großes Faible dafür haben. Und für uns ist es ganz wichtig, dass die Wohnungen oder Apartments eine Identität haben, dass sie eine Persönlichkeit ausstrahlen. Für uns ist es immer ein Kriterium, dass eine Wohnung oder ein Haus sich wirklich so anfühlen muss, dass man sofort versteht, da kann nur diese eine Person drin wohnen, weil es einem ein Spiegelbild ihres Lebens oder ihrer Persönlichkeit ist. Insofern ist das für uns das entscheidendste Kriterium, dass wir eine Geschichte erzählen können über die Wohnung, die aber auch immer einen Rückschluss auf ihre Bewohner gibt.
Die Cover Story, die stellt einen besonderen Altbau in Berlin-Charlottenburg vor. Da hat man wohl alle tragenden Wände rausgerissen und viele neue Wellenformen hineingebaut. Können Sie das noch besser, noch genauer beschreiben, diese Verbindung von Gründerzeitarchitektur mit modernem Design?
Ja, in der Tat ist das ein sehr, sehr progressives Projekt. Ein Altbau aus der Gründerzeit, das das Büro von Jürgen Meyer-Haar in Berlin, ein ganz toller Architekt, umgebaut hat, zu einer sehr zukunftsorientierten Wohnoase, möchte man fast sagen. Das Interessante bei dem Projekt ist wirklich, dass man sich komplett aus dem historischen Grundriss entfernt hat. In der gesamten Wohnung gibt es eigentlich gar keine einzige Tür, sondern es wurden einzelne Elemente in organischen Formen platziert, die unterschiedliche Blickachsen ermöglichen, die auch von der Materialität mit viel Holz ausgestattet sind, was natürlich auch einen akustischen Vorteil gibt. Die Stuckdecke, die man natürlich so ganz klassisch von einem Altbau auch kennt, wurde komplett aufgebrochen und neu interpretiert. Jetzt findet sich so eine wellenartige Deckenstruktur in so einer organischen Herangehensweise wieder. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr exponiert und sehr progressiv. Und Gestalter gibt es natürlich viele, die solche tollen Ideen haben. Aber dazu braucht es natürlich auch immer die Bewohner und die Auftraggeberinnen, die bereit sind, diese mutigen Schritte mitzugehen.
Sie haben sich ja nicht nur in Wohnungen umgesehen, sondern sind auch quer durch Deutschland zu ungewöhnlichen Kulturorten gereist. Und dort sind Sie auch auf interessantes Design gestoßen. Was waren das für Orte?
Ich glaube, eine interessante Entdeckung ist in Freising das Diözesanmuseum. Das wurde vor ein paar Jahren schon umgebaut. Ich selber, obwohl ich hier in München bin, habe es aber erst vor kurzem geschafft, von der Kirche in Freising sozusagen ihre neue Institution anzuschauen. Das ist eine ganz tolle Sammlung an natürlich Exponaten der katholischen Kirche, gleichzeitig aber auch mit ganz tollen modernen Arbeiten von James Turrell. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Eine Lichtskulptur ist das?
Eine Lichtinstallation von James Turrell, genau. Und das ist natürlich im Spiel mit den sehr historischen Exponaten aus der Sammlung der katholischen Kirche ein wirklich interessanter Kontrast, der die Sache aber auch so spannend macht.
Und die Reise selbst kann ja auch zum Designerlebnis werden, wenn man mit dem restaurierten SVT Görlitz unterwegs ist. SVT, das stand in der DDR für Schnellverbrennungstriebwagen. Bislang kostete die Restaurierung dieses Zuges an die 7 Millionen Euro. Auch darüber haben Sie eine Geschichte in dem Heft. Was ist das für ein besonderer Zug, der mit Palisander und Sesseln aus dem Flugzeugbau ausgestattet war oder jetzt auch wieder ist?
Ja, ich glaube, in der Tat ist das ein ehemaliger Luxuszug der DDR. Ich glaube, das kann man sich heutzutage nur sehr, sehr schwer vorstellen. Aber in der Tat ein rollendes Denkmal für den doch etwas unerwarteten Glamour des Sozialismus und vielleicht auch mit einer Idee seiner vermeintlichen Freizügigkeit, die es natürlich so an der Stelle nicht gegeben hat. Aber auch die DDR hatte versucht, sich über Interior und über Gestaltung auch einen gewissen repräsentativen Glanz zu verpassen. Es ist Teil unserer Geschichte im Osten von Deutschland und insofern für uns natürlich ganz interessant, da nochmal in die Tiefe zu gehen und zu gucken, warum lohnt es sich, das jetzt zu restaurieren und wie hat auch Gestaltung in der DDR ausgesehen.
Und dieser Zug wird wirklich bald wieder unterm Dach der Deutschen Bahn durch Europa reisen, mit eigenem Koch an Bord?
Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, das konkrete Datum steht nicht fest. Inwiefern das unter dem Dach der Deutschen Bahn in den Regelbetrieb mit einfließen wird, glaube ich, bleibt noch abzuwarten. Aber es bleibt auf jeden Fall eine historische und eine tolle Erfahrung, die auch der breiten Öffentlichkeit in naher Zukunft zugänglich gemacht werden wird.
Der Oktoberausgabe von Architectural Digest liegt noch ein Sonderheft bei zu Hamburg. Und anscheinend ist es für Sie als Magazinmacher in Hamburg deutlich schwerer, Zutritt zu interessanten privaten Wohnräumen zu bekommen als an anderen Orten. Wie kommt das?
Ja, das ist natürlich das sehr Interessante an Deutschland und an unserer sehr föderalen und dezentralen Struktur, dass wir auch in unseren Mentalitäten sehr, sehr unterschiedlich sind. In der Tat ist Hamburg ein Ort, der wahnsinnig diskret ist. Generell ist es nicht einfach, in Deutschland Zugang zu bekommen zu privaten Häusern oder privaten Wohnungen. Das ist nun mal auch einfach der intimste Bereich einer Familie oder einer Person. Aber ich glaube, in Hamburg ist man traditionsgemäß noch viel mehr diskreter und hat eigentlich kein Interesse daran, fremde Blicke ins eigene Schlafzimmer zu lassen. Aber das ist unser Anspruch und wir versuchen es und sind auch stets hartnäckig, trotzdem einen Einblick zu bekommen. Und das ist uns mit diesem Sonderheft an drei Geschichten auch ganz gut gelungen.
Ja, da konnten Sie einige, ich sag mal, prominente Hütten betreten. Was ist in Hamburg anders? Was zeichnet den besonderen Stil des Nordens heute aus?
Ich glaube, dass der hohe Norden sich sehr stark auch an den maritimen Eindrücken orientiert, an dem Wasser, vielleicht auch schon an dem englischen, britischen Stil ein wenig näher dran ist, als das vielleicht der Fall in München ist. Und ich glaube, der Hamburger Stil ist sehr bedacht auf Qualität, auf Antiquitäten, auf ruhige Farben, die die Qualität von Stoffen, von hölzernen Materialien sehr stark zum Ausdruck bringt. Ich glaube, man ist nicht so laut und progressiv und extravagant unterwegs, wie das manchmal in Berlin der Fall ist, wo es natürlich auch ein großes internationales Publikum gibt, das dort lebt.
Aber das ist ja jetzt nicht überraschend. Warum ist denn das dann trotzdem ein spannendes Heft?
Ich glaube, spannend ist, weil wir genau Zugang geben zu drei Wohnungen und zwei Apartments in Hamburg, die so Deutschland noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das prominenteste Gebäude ist sicherlich die Elbphilharmonie, ein großartiges Konzerthaus, aber eben auch ein Haus, in dem einige Apartments vorhanden sind, wo Menschen leben. Und eine Geschichte erzählen wir dort von einer sehr kunstversierten Eigentümerin, die mit dem Hamburger Büro Birkmann Köhn zusammengearbeitet hat und sich von diesem Hamburger Designstudio eine Wohnung hat einrichten lassen, die doch sehr, sehr außergewöhnlich und expressiv ist. Ich nenne ein Beispiel. Es gibt dort einen fantastischen Boden aus Lederfliesen. Ich glaube, das sagt schon einiges, denn das ist etwas, was es sehr, sehr, sehr selten gibt.
Lässt sich denn von all diesen tollen Wohnungen irgendwas auch abgucken für Menschen mit weniger Geld, die bei sich irgendwelche Akzente setzen wollen?
Ich glaube, dass es im Sinne der Farbgestaltung einige Inspirationsideen gibt, die wir mitliefern können. Wir haben gleichzeitig tolle Designklassiker aus Deutschland nochmal vorgestellt, von Ponet bis Ingo Maurer, die auch, ich sag mal, für einen kleineren Geldbeutel mit genügend Vorlaufzeit auch ein schönes Design-Highlight für zu Hause sein können. Wir wollen generell Inspiration einfach liefern. Ich glaube, es ist wie ähnlich bei einem Picasso-Bild. Ich kann mich an einem Picasso-Bild erfreuen und muss ihn trotzdem nicht besitzen müssen. Und so verstehen wir auch unsere Arbeit bei AD.
Felix Wagner, Chefredakteur der Zeitschrift Architectural Digest, über die neue Oktoberausgabe zum Thema Best of Germany mit Sonderheft zu Hafenhandwerkhäuser, Hamburg und der Stil des Nordens. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Wagner.
Vielen Dank für die Einladung.
Viel Stress bei den Royals. Die BBC meint, das Enthüllungsbuch des britischen Historikers Andrew Lowney könnte Prinz Andrews Schicksal endgültig besiegeln. Entitled The Rise and Fall of the House of York. Das Buch macht auch in Deutschland Schlagzeilen. Es ist eine vernichtende Charakterstudie und enthält viele Details über die Beziehung der Yorks zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer hat den Historiker Andrew Lowney in London getroffen.
Andrew Lowney recherchiert und schreibt seit vielen Jahren über das britische Königshaus. Dabei ist der Historiker, der sich selbst als Monarchist bezeichnet, zum Schluss gekommen, dass die Royals wie eine Mafia-Familie aus Der Pate agieren. Die größten Schurken unter den lebenden Royals sind offenbar Prinz Andrew und Sarah Ferguson. In Entitled The Rise and Fall of the House of York zeichnet Lowney das skandalträchtige Leben des geschiedenen Herzogspaars minutiös nach. Auf den gut 450 Seiten des Buchs wimmelt es nur so von dubiosen Finanztransaktionen und unappetitlichen Details aus Andrews ausschweifendem Sexleben. In Thailand etwa soll er sich 40 Prostituierte aufs Zimmer bestellt haben. Und natürlich schwebt über allem der Name Jeffrey Epstein. Der Lieblingssohn von Queen Elizabeth soll nicht nur ein Freund, sondern auch Kunde des US-Sexualstraftäters gewesen sein, der einflussreichen Männern minderjährige Mädchen zum Missbrauch anbot. Als das öffentlich wurde, stellte der Palast Andrew kalt. Sarah Ferguson, enthüllt Andrew Lowney nun, sei aber mindestens so dicht an Epstein dran gewesen wie ihr Ex-Mann. Sarah war auf allen Anwesen von Epstein. Sie wird die Fotos der nackten Mädchen gesehen haben und wie sie im Pool herumtollten. Ich finde, das FBI sollte sie befragen. Sie ist eine wichtige Zeugin. In Epsteins kleinem schwarzen Buch gab es mehr Nummern von ihr als von Andrew.
In 2011
distanzierte sich Sarah Ferguson öffentlich von Jeffrey Epstein. Zitat: Ich verabscheue Pädophilie und jeglichen Missbrauch von Kindern. Kurz darauf schrieb sie ihm eine unterwürfige Entschuldigungs-E-Mail. Die beiden blieben noch Jahre befreundet. Als das diese Woche bekannt wurde, entzogen gleich 7 Wohltätigkeitsorganisationen ihr die Schirmherrschaft. Wird jetzt auch die Herzogin von York gesellschaftlich geächtet? Andrew Lowney glaubt das nicht. Sie wird ihre Sünden bekennen und einfach weitermachen. Die Amerikaner werden sie für ein armes Opfer halten. Und in 6 Monaten wird sie zurück sein und wieder Leute übers Ohr hauen. Epstein hat der notorisch verschuldeten Herzogin von York nach Lowneys Angaben umgerechnet fast 2,5 Millionen Euro überlassen. Andrew fädelte im Auftrag der Krone derweil als Sonderbotschafter für Handel lukrative Geschäfte für sich selbst ein. Unter anderem in Aserbaidschan, Kasachstan, China und den Golfstaaten. Das Paar scheute auch nicht davor zurück, eigene Wohltätigkeitsorganisationen zu plündern. Existenzgründer, die es mit Geldgebern zusammenbrachte, mussten einen Teil ihres Gewinns an die Yorks auszahlen.
They don't care about the optics, so they're completely shameless.
Sie sind völlig schamlos. Was andere über sie denken, kümmert sie nicht. Sie sind beide totale Narzissten.
They don't care what people think of them. It's all about them. They're two complete narcissists.
Sagt Andrew Lowney, der für sein Buch 4 Jahre recherchiert und mehr als 300 Interviews geführt hat. Mit früheren Freunden, Geschäftspartnern und Angestellten des Paares, das auch Jahrzehnte nach der Scheidung noch gemeinsam ein königliches Herrenhaus nahe Schloss Windsor bewohnt. Sarah, sagt Lowney, sei eine Gaunerin, aber immerhin habe sie ein Herz und loyale Weggefährten. Sein Urteil über Andrew fällt noch vernichtender aus.
He's socially naive and gauche. He's a bully. He likes to put people down.
Er ist sozial naiv und linkisch. Er ist ein Tyrann. Er erniedrigt gern andere. Er hat kein Gefühl für seine Identität, außer als Mitglied der königlichen Familie. Deshalb sind ihm die Insignien der Zugehörigkeit, der Prunk und die Zeremonien so wichtig. Er ist ein erbärmlicher Charakter. Und eine Gefahr für die Akzeptanz der Monarchie bei den Britinnen und Briten, fürchtet Andrew Lowney. Die verstorbene Queen habe Andrew immer gedeckt. König Charles sei der Imageschaden durch seinen jüngeren Bruder bewusst, aber er sei nicht in der Lage, ihn endgültig loszuwerden.
Charles can see the reputational damage. I think he's just quite weak and he's very naive.
Ich glaube, er ist einfach schwach und sehr naiv. William ist da viel realistischer. Er kann Andrew nicht ausstehen. Er weiß, was zu tun ist und er muss dabei die Führung übernehmen.
He can't stand Andrew. He knows what needs to be done. He's the guy who's going to have to pick up the flag.
Seit der Veröffentlichung von Privilegiert, der Aufstieg und Fall des Hauses York, haben sich schon 40 weitere Informanten bei Andrew Lowney gemeldet. Der Historiker überarbeitet bereits die Erstauflage seines Buchs und schreibt an einem neuen Werk.
I'm doing Prince Philip. It's called His Lives and Loves.
Und unterdessen hat König Charles gegenüber der Times signalisiert, dass Prinz Andrew und Sarah Ferguson Weihnachten nicht in der königlichen Familie willkommen seien. Gestern haben wir hier in Fazit ausführlich an den Publizisten und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller erinnert, nachzuhören im Fazit-Podcast in der DLF-App. Und die gedruckten Feuilletons vom Montag legen sich für Troller auch nochmal richtig ins Zeug. Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel.
Da musste ich also erst 100 Jahre alt werden, um eine Kolumne schreiben zu dürfen. Na, Sie sind mir eine. So hat Georg Stefan Troller das Angebot von Mara Delius angenommen, eine Kolumne für die literarische Welt zu schreiben, erinnert sich Delius in der Welt. Der am Samstag mit 103 gestorbene österreichisch-US-amerikanische Journalist jüdischer Herkunft war ein Jahrhundertzeitzeuge und, wie es Delius formuliert, der eigenwilligste Chronist des 20. Jahrhunderts. Bei auswärtigen Terminen, schreibt Uwe Ebbinghaus in der Frankfurter Allgemeinen, sei Troller oft unruhig geworden, weil er mindestens eine Stunde vor der Abfahrt seines Zuges am Bahnhof habe sein wollen. Sicher spielten dabei auch die Erfahrungen als Flüchtling eine Rolle, vermutet Ebbinghaus und meint die Flucht Trollers vor den Nazis bis in die USA. Zu Trollers Arbeit als Fernsehjournalist schreibt Ebbinghaus: Mit Fragen gegen die Laufrichtung brachte Troller über Jahrzehnte hinweg Prominente dazu, für einen Moment lang ihre Maske fallen zu lassen, einen Blick auf ihre innersten Beweggründe zu gewähren und mit oft ergreifend einfachen Worten den Zuschauer in eine Art Sensibilitätsschock zur Selbsterkenntnis zu führen. Troller sei dabei uneitel gewesen. Ein Beispiel dafür gibt Daniel Kotenschulte in der Frankfurter Rundschau. Als er Woody Allen 2001 porträtiert und den bekennenden Baseballfan fragt, ob er gerne Footballspieler geworden wäre, schneidet er auch die prompte Abfuhr nicht heraus. Sie zielen ja wirklich jedes Mal daneben. Vom uneitlen Georg Stefan Troller zum eitlen Jan Böhmermann. Jedenfalls beschreibt Boris Pofalla in der Welt Böhmermann so. Dessen Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt sei eine reine Ego-Schau. Auch Claudius Seidel kann wenig anfangen mit dieser Ausstellung des Fernsehmanns. Auf den Titel der Ausstellung, die Möglichkeit der Unvernunft, anspielend, schreibt Seidel in der Süddeutschen Zeitung, dass er die radikale, exzessive, sich selbst verzehrende Unvernunft nicht beherrscht, ist womöglich keine ganz schlechte Nachricht. Und genau deshalb sollte er den Rapper Chef Kat, der sich ein Palästina ohne Israel wünscht, vernünftigerweise nicht auftreten lassen, schon gar nicht wie geplant am 7. Oktober. Aber Böhmermanns Reaktion auf die Kritik in dieser Sache lässt vermuten, dass er den Rapper trotzdem auftreten lässt und so Antisemitismus fördert. Auch nicht angemessen mit berechtigter Kritik umgehen, können etliche international bekannte Stand-up-Comedians, die sich gerne für Meinungsfreiheit stark machen. Nun aber treten sie in Saudi-Arabien auf, wo eine Meinung mit Gefängnis und Tod bestraft werden kann. Diese Comedians hätten sich vom Autokraten Mohammed bin Salman kaufen lassen, berichtet Jens-Christian Rabe in der Süddeutschen. Human Rights Watch bat nach eigenen Angaben 19 Künstler um einen Kommentar, bekam aber keine einzige Antwort, schreibt Rabe. Bis zu 1,6 Millionen US-Dollar seien den Comedians für einen Auftritt in Riad angeboten worden. Dafür mussten sie sich aber vertraglich verpflichten, die Königsfamilie nicht lächerlich zu machen. Rabe zitiert den Comedian Tim Dillon, der sich zu seiner Homosexualität bekennt, die in Saudi-Arabien strafbar ist. »Sie bezahlen mir genug Geld, damit ich wegschaue.« Dann doch lieber noch kurz zu Friedrich Küppersbusch. Der reagiert in der Taz darauf, dass Donald Trump ohne Belege behauptet, Paracetamol erhöhe in der Schwangerschaft das Risiko, ein autistisches Kind zu bekommen. Damit schüre er Angst, schreibt Küppersbusch. Wie schon mit der Schnaps- bzw. Alkoholidee, Desinfektionsmittel gegen Corona einzunehmen. Wir können wetten, wann er Stroh zu Gold spinnen kann.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut in die neue Woche.